In manchen Fällen ist es so, dass Cortison hat geholfen, auch wenn du nicht weißt, wie. Aber in 90% der Fällen ist es halt so, dass der Fuß halt nach einer Woche wieder dick ist. Und dann schickst du den Patienten zum Rheumatologen. Und das heißt ja gar nicht, dass das für jeden der falsche Weg ist, der schulmedizinische Weg. Sondern es gibt ja wahrscheinlich auch viele Leute, denen das hilft. Aber zu uns kommen ja einfach auch die, denen das nicht geholfen hat. Und dann versuchst du das einem Kollegen zu erklären, was du da machst. Ja, und der sagt aber einfach, nee, ist alles Quatsch.
Lieber Lars, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du den Weg auf dich genommen hast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Einladen.
Ja, ja, herzlich gern. Magst du dich einmal vorstellen, dass jeder weiß, wer du bist und was du grundsätzlich in der Medizin machst?
Ja, wir haben es ja gerade schon mal angedeutet, schwierige Frage zur Beantwortung. Also mein Name ist Lars Körwin, ich bin Arzt, ich habe einen Doktor der Medizin, ich bin eigentlich, ich sag mal, gelernter Orthopäde und Unfallchirurg und dafür habe ich einen Facharzt. Und das habe ich auch lange gemacht und war hier in einer Uniklinik beschäftigt und war dann auch noch ziemlich lange in einer orthopädischen Praxis. Das heißt, erst noch in einer orthopädischen Klinik, dann in einer orthopädischen Praxis. Und da ist mir dann begegnet, dass es halt ganz viele Menschen gibt, denen man halt mit der klassischen Orthopädie nicht so gut helfen kann. Hätte mich ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt gar nicht so sehr gestört, weil da findet ja dann immer der TURF statt. Da ist die Idee, der Patient kommt rein, hat ein Problem. Du kannst es nicht lösen oder du löst es mit irgendeinem blöden Medikament, das der Patient nach kurzer Zeit nicht mehr nimmt. Und dann kommt das Problem wieder, aber dann schickst du ihn ja auch weiter. So, und das ist das, was mich zwar unterschwellig so ein bisschen genervt hat, immer wieder, aber es war nicht stark genug, dass ich zu dem Zeitpunkt, zu dem ich relativ gut bezahlt angestellt gearbeitet habe, mich wirklich davon gelöst hätte. Und dann passierte was Lustiges, da habe ich dann getriggert über einen Freund, jemanden kennengelernt, der ungefähr das macht, was ich jetzt mache. Also ich sage mal eine ganzheitliche Medizin. Seine Medizin war noch sehr viel stärker TCM, also traditionell chinesisch geprägt, mit viel Akupunktur und Kräutern und so. Und über den kam ich dann an eine Ausbildung in Kinesiologie. Da gibt es eine Gesellschaft, es gibt mehrere Gesellschaften in Deutschland, aber die, der ich angehöre, was ich sag mal zunächst reiner Zufall war, aber inzwischen ist es totale Überzeugung. Der ist Deutsche Ärztegesellschaft für Applied Professional Kinesiologie. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht, ich sag mal wirklich zufällig. Und in dem Zusammenhang werden dir, weil du dann funktionell testen kann, was Patienten haben und warum sie es haben, plötzlich so klar, dass das ist, was ich für den Rest meines Lebens tun will, nämlich rausfinden, was Leute wirklich haben. Und deswegen ist es so schwierig zu sagen, was mache ich eigentlich, weil ich mache halt alles, was die Leute mir in die Praxis tragen. Ja. Und mein Anspruch, der so ein bisschen irre ist, aber ist ja so ähnlich wie eurer, ist im Grunde, dass egal wer die Praxis betritt, der erfährt bei uns in irgendeiner Form zumindest Linderung. Heilung ist jetzt ein großes Wort, aber für viele Leute sind ja schon kleine Schritte Quantensprünge. Und wo wir können, versuchen wir natürlich so ursächlich wie möglich zu behandeln und die Patienten einfach wieder in ihre Kraft zurückzubringen. Und das ist das, was ich tue. Und zwar halt egal, mit was die Leute so anbringen.
Da hat jetzt ein ganz bewusster Wechsel stattgefunden, oder? Von dem, was man klassisch lernt, zu dem, was du jetzt heute tust, was wir noch nicht so richtig definieren können. Also du identifizierst die Ursache und versuchst sie bestmöglichst zu lösen. Würdest du sagen, dass dieses Ursachenthema oder die Unfähigkeit ist es ja nicht, ne? Das ist einfach das falsche System für die richtigen Menschen, dass das der Grund war für den Wechsel? Also, dass du gesagt hast, ich probiere jetzt was anderes, ich gehe in eine neue Richtung?
Mich hat immer schon geärgert, dieser Sprung von, ich habe einen Patienten, ich meine ganz konkret, das, ich antworte meistens auf diese Frage dieses. Okay. Da kommt der Patient in die orthopädische Praxis mit dem dicken, roten, geschwollenen Fuß. Ja. So, du checkst natürlich kurz, ist das ein echtes orthopädisches Problem? Gibt es irgendein Trauma, irgendeine Verletzung oder so? Und in dem Augenblick, wo das nicht so ist, willst du den Menschen helfen, also schickst du ihn mit Cortison auf die Straße zurück. So, wenn du die richtige Dosis wählst, dann hilft das natürlich mirakulös. Der Patient hat halt plötzlich keinen dick, geschwollenen Fuß mehr. Und dann kommt er nach 10 Tagen wieder und sagt, Herr Doktor, das war super. Und weil das natürlich nicht ganz ungefährlich ist, schleichst du dann das Cortison aus oder du setzt es ab, je nachdem wie lange halt. Und in manchen Fällen ist es so, dass Cortison hat geholfen und irgendwie, auch wenn du nicht weißt, wie ursächlich, das Problem zumindest so weit unter Kontrolle gebracht, dass der Patient dann glücklich ist. Aber in 90% der Fällen ist es halt so, dass der Fuß halt nach einer Woche wieder dick ist. Und dann schickst du den Patienten zum Rheumatologen. Ah ja. So, und das, also Nebensatz, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber polemisch, aber mit Polemik habt ihr ja sowieso keine so großen Probleme als Rebellen, ist halt so, dass dann kommt der Patient, weiß nicht, vielleicht irgendwann wieder vom Rheumatologen und sagt, er hat mir auch Cortison verschrieben. So, und das hilft dann halt einfach, solange der Rheumatologe das Cortison verschreibt oder nennt, sind der wirklich Rheuma und kriegt irgendeinen Immunsuppressor oder sowas. Und diese Situation, das hat mich einfach immer wahnsinnig geärgert, aber ich hatte natürlich einfach auch genug zu tun. Das heißt, es war nicht so wahnsinnig präsent. Und erst als es dann dazu kam, dass ich jemanden kennengelernt habe, eben durch diese zufällige Begegnung mit jemandem, der eben Kinesiologie macht, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich hatte davon noch nie gehört in 6 Jahren Uni, 6 Jahren Facharztausbildung und weiteren Jahren Arbeit hatte ich das Wort Kinesiologie noch nicht mal gehört. Ja. So, und dann hatte ich da jemanden kennengelernt, der das eben vor mir gemacht hat. Und das war halt, also einerseits ist es ja so ein bisschen wie Zirkus, wenn du es das erste Mal siehst, weil es ist wie Magie. Ja. Und hat er dann aber gleichzeitig eben diese Möglichkeit geboten, den Sachen so auf den Grund zu gehen. Und weil der dann, vielleicht war das mit der Trigger zufällig, an dem Tag, wo ich mit dem Menschen Probe gearbeitet habe, mehrere Menschen behandelt hat, die genau so ein Problem hatten wie das, was ich da so frustrierend erlebt habe, war es für mich so, ja klar, das muss ich den Rest meines Lebens tun.
Ja? Ich verstehe. Ja? Ich verstehe. Sehr, sehr interessante Historie und auch der Werdegang. Das ist ja dann immer was Besonderes, ne? Wenn man erst die eine Seite gesehen hat und sich dann aktiv quasi für die andere entscheidet.
Ja.
Das ist ein ganz anderer Hintergrund.
Ist ein harter Weg, den kennt ihr ja auch, weil ich meine, das eine ist ja, Patienten kommen zu dir, wenn sie ja sowieso verzweifelt genug sind, weil sie die meisten Sachen schon ausprobiert haben. Was zwar gut ist, weil die meisten Patienten ja dann auch wirklich sehr willig sind, einen anderen Weg zu gehen. Und die haben ja meistens den Standardweg schon probiert und der hat dann ja nicht genützt. Und das heißt ja gar nicht, dass das für jeden der falsche Weg ist, der schulmedizinische Weg, sondern es gibt ja wahrscheinlich auch viele Leute, denen das hilft. Aber zu uns kommen ja einfach auch die, denen das nicht geholfen hat. Und deswegen ist es auf der Therapeutenseite, also ich Therapeut und Patient, ist es natürlich relativ einfach, weil die Menschen ja sowieso eine Lösung suchen und auf jeden Fall bereit sind, deinen Weg zu gehen, weil sie den anderen schon ausprobiert haben. Wenn du aber mit Kollegen sprichst, dann könnte ich vielleicht nachher auch nochmal eine längere lustige Geschichte erzählen, dann ist das natürlich irrsinnig schwierig, weil du ja überall gegen verschlossene Türen rennst, weil die meisten Sachen, die ich jetzt in der Praxis mache, habe ich auch nicht in der Uni gelernt, sondern eben im Laufe der Zeit dann probierst du Sachen aus. Manche Sachen funktionieren auch einfach gar nicht. Und wenn du lang genug rumprobiert hast, dann kommst du ja mit einem Konzept raus, das für dich funktioniert und für deine Patienten funktioniert, auch nicht für alle Patienten funktioniert. Und in dem Augenblick bist du dann, was die Patienten anbelangt, ja, hast du ein relativ leichtes Spiel, weil du machst was dir liegt, was zu deiner Schwingung passt, was zu deinen Patienten passt, aber in dem Augenblick, wo du das jemandem zu vermitteln versuchst, rennst du halt weiter gegen die verschlossenen Türen und auch gegen viel Widerstand, ja, weil das erlebt ihr ja genauso, ja. Dass wenn du versuchst, dann jemandem zu erklären, okay, pass auf, der Patient hat das und das und dann nehmen wir mal sowas Einfaches wie Nahrungsmittelunverträglichkeit. Ja.
Ja.
Jemand hat einfach, ich meine, und das Allereinfachste dabei wäre wirklich, der hat eine Nahrungsmittelunverträglichkeit und irgendwas wie eine Verdauungsprobleme oder wirklich Bauchschmerzen, also wo das auch unmittelbar sichtbar ist, dass das irgendwie zusammengehören könnte. Und dann versuchst du das einem Kollegen ist natürlich immer schwierig, zu erklären, was du da machst. Ja, und der sagt aber einfach, nee, ist alles Quatsch. Dann kommt man halt sehr schnell in die Opposition. Und dann muss man halt schauen, dass man nicht verhärtet, dass man trotzdem die Tür offen hält, dass wenn sich einer interessiert, dass man dann auch wirklich Auskunft gibt und nicht sagt, ich mache jetzt hier mein Ding. Hatte ich eine Weile lang, weil ich tatsächlich teilweise beschimpft worden bin von Hausärzten, die ich zu Anfang, als ich meine Praxis aufgemacht habe, versucht habe, wenn ich einen Patienten, der irgendwo aus der Gegend kam, der kam zu mir, ich habe mit dem das Problem gelöst, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht im Sinne von, das könnte ja jemand anders auch so ähnlich machen, habe ich also die Hausärzte angerufen, wo der Patient herkam. Und da passiert es mir tatsächlich, dass zum Teil ich angerufen wurde und wirklich wüst beschimpft würde, was ich für ein Scharlatan bin und was das für eine Sauerei wäre, wenn ich die Patienten ausnehme. Also es war wirklich dramatisch. Und deswegen hatte ich dann eine Weile so den Fokus auf, ich mache jetzt einfach mein Ding, ist mir scheißegal, was die anderen von mir halten. Ich mache jetzt einfach, wie ich es mache, weil für mich funktioniert es. Aber inzwischen bin ich schon so wie ihr der Überzeugung, dass einfach die Möglichkeit, Menschen, die halt aus dem normalen Raster rausfallen, zu helfen, einfach eine weitere Basis bräuchte und dass es einfach mehr Leute braucht, die das auch tatsächlich therapeutisch nutzen.
Ja, aber du, also ich muss sagen, du sprichst mir aus der Seele, weil all das, was du da geschildert hast, ist nicht nur dir passiert. Ne?
Genau.
Jeder erlebt es, der versucht, das Richtige zu tun. Ja. Richtig ist natürlich immer ein Wahrnehmungsthema, aber man merkt ja oder man sieht ja beziehungsweise bekommt Feedback von den Patienten, wenn es ihnen besser geht. Mhm. Sondern das kann nicht jeder in der Branche behaupten, dass er Patienten hat, denen es nachhaltig besser geht. Ja. Ja. Und somit wurden wir auch vielfach beschimpft und beleidigt. Und ich habe Anrufe von Menschen bekommen, die ich gar nicht kenne. Das Interessante dabei ist ja immer, dass man den Vorwurf bekommt, dass man die Menschen ausnimmt. Aber wenn man sich mal die Statistiken der Pharma anschaut, mit den Erfolgsergebnissen, die haben und die Umsätze, die einfahren, ich glaube, die Menschen schauen da auf den Falschen. Ne? Die haben das falsche Feindbild.
Ja. Also das sehe ich genauso. Ich meine, ich will jetzt hier kein Pharma-Bashing betreiben und ich will natürlich auch nicht andere Kollegen vor den Kopf stoßen, weil eigentlich wollen wir die alle mitnehmen. Wir würden denen ja gerne die Tür offen halten, damit die da auch einfach durchgehen können. Und deswegen suche ich schon, also zumindest in den letzten Jahren, immer nach dem gemeinsamen Nenner. Und das ist manchmal dann einfach schwieriger und manchmal ist es weniger schwierig. Und das ist natürlich von Facharzt total variantenreich, wo man da den Einstieg wählen kann und wie vorsichtig man sein muss. Also ich habe es so gemacht und das scheint ganz gut gelaufen zu sein und so. Und das hält den Leuten ja eher die Tür offen, als zu sagen, ey, das machst du falsch. Ja, das muss ich anders machen. Ja. Da, ich meine, also bei euch bestimmt auch so, ich kenne es aber nur von Ärzten und Ärzte haben ja immer zu wenig Zeit. Das heißt, wenn ich irgendwie einmal mein Skillset gelernt habe, also ich komme von der Uni, habe irgendwie das und das gelernt und dann spezialisiere ich mich in der Regel ja in irgendeine Facharztrichtung und da werde ich ja dann, also ich gemein formuliert wäre es ja indoktriniert, aber ich werde auf jeden Fall auf eine bestimmte Art, Dinge zu lesen und zu machen, festgelegt. Und dann ist das Dumme ja, dass viele von diesen Dingen ja einfach vordergründig erstmal funktionieren. Ja? Was heißt, da kommt einer, der hat einen Bluthochdruck und sein Symptom ist Kopfschmerz. Ja? So, dann kommt er zum Internisten und der sagt, du hast einen Bluthochdruck, weil das kann man einfach messen und schreibt ihm halt irgendeinen Blutdrucksenker auf, dann sinkt der Blutdruck und der Kopfschmerz ist weg. So, das hat also irgendwie funktioniert. Dass der jetzt aber plötzlich Schwindel hat, dass der nicht mehr aus dem Bett kommt, dass der Blutdrucksenker eben Kaliummangel macht, der dann ab und zu Herzrhythmusstörungen erzeugt, dass der plötzlich nicht mehr richtig verdaut und so, das kriegt der gar nicht mit. Und das ist ja gar nicht, das ist systemimmanent. Das Problem ist Zeit. Ja? Das heißt, diese Frage stellt ja dann der Internist dem zurückkehrenden Patienten gar nicht, sondern fragt, was macht der Kopfschmerz? Weil das war das Symptom. Kopfschmerz ist weg, sagt er, das hat funktioniert. So, und wenn man diese Schleife oft genug rückkoppelt, dann geht man ja auch davon aus, dass das, was man mit den Patienten macht, ja auch funktioniert. Ja?
Ja,
und wenn ich nicht genug Zeit habe, die Patienten ausreichend lang zu interviewen, wo sie denn überhaupt herkommen, was der gesamte Symptomkomplex ist und was ich dann angestellt habe durch welche Therapie auch immer, dann habe ich vielleicht hinterher wirklich und völlig zu Recht die Überzeugung, dass das, was ich gemacht habe, ist genau richtig. Und dann mache ich es halt für den Rest meines Lebens so.
Ja.
Und dann hat natürlich ein Arzt, der nicht mit so viel Zeit ausgestattet ist, auch keinen Bock, die noch so gut gemeinte Fortbildung von mir oder von dir zu besuchen, um sich ein weiteres Bild zu schaffen, weil er gar nicht weiß, nach welchem Problem er schauen sollte, weil der Patient hat ja keinen Kopfschmerz mehr.
Ja, klar.
Ja, also deswegen, ich glaube, man muss es vorsichtig machen, man darf nicht immer, man muss einfach berücksichtigen, dass unser Problem in der heutigen Welt einfach Zeit ist. Zeitmangel ist das Problem. Man hat keine Zeit, sich mit den Menschen zu unterhalten. Auch die Therapeuten haben keine Zeit, sich miteinander zu unterhalten. Und ich glaube, dass das das Hauptthema ist, was die Wahrnehmung oder die ganzheitliche Wahrnehmung von Problemen erzeugt.
Ja? Ja.
Diese Verknüpfung nicht herzustellen zwischen, was gehört eigentlich zusammen und wie wirkt sich denn diese Schraube an der Stelle aus? Weil ich habe ja nur da geguckt. So.
Ja. Ja, kann ich 100% nachvollziehen. Und jetzt hast du eben die Entscheidung getroffen, dir unter anderem auch mehr Zeit zu nehmen. Also ich sage immer, das Richtige zu tun, so empfinde ich das. Ich glaube, einen Ausbildungspfad bei uns hast du auch gebucht. Würdest du das alles, was du jetzt tust für deine Patienten, als ganzheitlich bezeichnen oder interdisziplinär? Wie definierst du es? Wie ist die Herangehensweise?
Mhm. Also es gibt, also in der Kinesiologie in der Kinesiologie ist ein Teil, den man ganz zu Anfang beigebracht bekommt, dass es was gibt, das nennt man die Triad of Health, also das Gesundheitsdreieck. Ja. Und das ist also in verschiedenen Ausbildungsrichtungen ja immer irgendwie ähnlich. Und manchmal ist es ein Kreis und manchmal ist es ein Viereck. Und also auf jeden Fall, dass es verschiedene Seiten hat. In meiner Welt hat es 3 Seiten, weil es für mich funktioniert. Und die eine Seite hat was mit Neuromotorik und mit Steuerung, ein bisschen was mit dem autonomen Nervensystem zu tun. Aber im Wesentlichen geht es um Steuerungsimpulse, die das Nervensystem an den Rest vom Körper sendet. Und die können richtig laufen, die können falsch laufen, die können verschiedene Probleme haben, unter anderem ja auch Traumata. Wow. Dann gibt es eine zweite Seite, die ist im Wesentlichen Stoffwechsel. Und da subsumiere ich jetzt alles drunter, was zwischen einfach nur Nährstofftherapie ist, was sich aber auch auf Drüsen auswirkt, was die Verdauung anbelangt, wo es um Erreger geht im weiteren Sinne. Und dann gibt es eine dritte, also alles, was man mit einem, ich sag mal, Medikament oder mit einem Nährstoff behandeln kann. Das ist die Stoffwechselseite. Yeah. Und dann gibt es eine dritte Seite, und das ist die nicht stoffliche Energetik, da sind Glaubenssätze drin, da ist das Mindset drin, da sind emotionale Traumata drin, egal ob die sich jetzt hier festsetzen, da setzen oder da setzen. Das heißt, also ich kann eine Schilddrüsenunterfunktion haben, die natürlich auf der Stoffwechselseite ist, aber auch durch ein emotionales Trauma ausgelöst worden ist. Ich will nur sagen, es gibt also in meiner Wahrnehmung von ganzheitlich habe ich es für mich einfach so sortiert, dass es diese 3 Seiten gibt. Und das war nicht meine Idee, sondern diese Idee hat ein Herr Pall 1910 sich ausgedacht, die Triad of Health. Ja. Und nach der arbeitet man einfach in der Kinesiologie, einfach um sich miteinander unterhalten zu können. Also zumindest in meiner Form von Kinesiologie. Und arbeite ich immer ganzheitlich? Nein, nicht immer. Weil es kommt natürlich darauf an, womit der Patient reinkommt, was dessen Erwartung ist. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass ich mich, wenn ich mit einem Patienten, den ich noch nie gesehen habe, nicht eine halbe Stunde unterhalten habe, weiß ich gar nicht, was der will. Das kann schon sein, dass der irgendwie ein ganz akutes Symptom hat, sagt der Doktor, ich komme, weil ich habe Bauchschmerzen. So, wenn ich den aber nicht eine halbe Stunde dazu interviewt habe, wie das zusammenhängt und ob das überhaupt das Problem ist, ja, dann bilde ich mir keine Meinung darüber, auf welcher Seite ich angreifen möchte. So, in einer idealen Welt habe ich dann in der restlichen halben Stunde, weil ich habe für 9 Patienten, also eigentlich habe ich immer eine Stunde Zeit für jeden Patienten, würde ich alle 3 Seiten zumindest einmal abklappern und rausfinden, auf welcher Seite ist er am ehesten aus der Balance geraten. Und dann würde man natürlich am liebsten auf der Seite anfangen, die am meisten in der Disbalance ist. Ja. Jetzt hatte ich aber zum Beispiel gestern einen Patienten da, der ganz und gar in seinem Kopf lebt und der in seinem Fachgebiet, was irgendwas mit Finanzen zu tun hat, unfassbar sicher ist. Aber mir im Wesentlichen ein Problem, dass er in die Richtung Hormone, er hat das in die Richtung Hormone geschoben, auf den Tisch gelegt hat. Und als ich ihn dann angefangen habe zu fragen, wie es mit den anderen Seiten aussah, wurde der so. Der war plötzlich ein total unsicherer Mensch und hat versucht, irgendwie alles mit den Händen und schaute dann auch in Richtungen, die nichts mit mir zu tun hatten. So dass es eigentlich total klar war, dass ich ihn da an seiner unsicheren Seite angetroffen habe. Und die war ganz klar die energetische. Jetzt war aber ganz klar, der kommt rein und der hat die Vorstellung, er möchte seine Biochemie in Ordnung bringen. Ja, ja klar, wäre es logisch gewesen, mit dem sofort irgendwie eine EFT oder was ihr Mindset-Behandlung zu machen, ja. Weil das war sein Problem. Ja. Aber da kann ich ihn nicht so nicht abholen. Ja. Ja. Deswegen arbeite ich immer ganzheitlich? Nein, sondern ich bin Dienstleister. Ja. Der Patient kommt und der hat ein Problem und das war bei dem eben eins, das was mit im weiteren Sinne Hormonen zu tun hat. Und dann in seiner sehr verkopften Welt war klar, er will jetzt einfach wissen, welche Nährstoffe müssen da rein, damit das wieder funktioniert. Also messe ich Nährstoffe, ja? Und versuche zwar rauszufinden, wo ist denn dieser energetische Abfluss, den eigentlich seine ganze Energie kostet. Und wenn ich ihn dann wieder treffe, sollte, weil ich ja das gar nicht weiß, es geht ja immer um Resonanz, also ihr trefft ja auch nicht jeden Patienten wieder, weil manchmal sagen, nee, das ist nicht meins, ja, und das ist okay, damit muss man leben. Aber wenn ich den wieder treffen sollte, dann wird natürlich Nummer 1 sein, ich klappe mit ihm diese ganze Nährstoffgeschichte ab und dann werde ich versuchen, ihn vorsichtig dahin zu bringen, dass er erkennt, dass sein Problem einfach nicht auf der Nährstoffseite ist. Ja, das das muss man langsam und vorsichtig machen. Genau das Gleiche, was wir gesagt haben über die Kollegen und dass man den Kollegen versucht, die Tür offen zu halten, damit sie durchgehen können, wenn sie gerne möchten. So muss man das mit Patienten auch machen. Und nicht jeder Patient möchte sofort mit einer energetischen Behandlung überfahren werden, sondern nein, der möchte jetzt halt einfach erstmal nur seine Hormone gecheckt haben. Und dann ist das auch okay.
Ich verstehe. Ja. Jetzt interessiert mich persönlich, bei all dem Know-how, was du mitbringst und der Erfahrung, warum hast du dich denn damals für Healing Humans interessiert? Also für diesen Ansatz?
Ja, also konkret, da hatte ich dann ja mal mit deinem Bruder telefoniert. Genau. Und dann habe ich, glaube ich, auch nochmal mit Moritz telefoniert gehabt. Auslöser war ganz konkret eine Patientin, die wirklich voll im Mindset stand. Da war ich super total beeindruckt. Eine Angstpatientin, die ich schon länger betreut hatte. Und da gab es sehr starke Probleme mit Gelenken. Und das war klar, da gibt es einen physiologischen Anteil, der was mit Erregern zu tun hatte, mal im weiteren Sinne. Und da habe ich dann getan, was ich tun konnte. Dann gab es einen, nennen wir mal, Neurotrauma-Anteil, wo ich versucht habe, auf die Art und Weise, wie ich es mache, eben Traumata zu bearbeiten. Und das war alles ganz okay, zumindest so, dass sie sich wieder leidlich bewegen konnte. Aber ich konnte nicht so richtig zugreifen auf die Problematik, die sie an ihrem ganz konkret rechten Knie hatte. Ja? Okay. So, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie auf euch gekommen ist. Aber ich sah sie dann mal, ich würde sagen, wenn überhaupt 2 Monate nicht. Ja. Und dann kam sie wieder und hat anschließend so mit ihrem Knie rumgewedelt. Und dann habe ich gedacht, puh, das ist aber abgefahren. Ja. Und Ehre, wem Ehre gebührt. Und dann habe ich sie dazu interviewt, wie es dazu gekommen ist, dass das so gut funktioniert hat. Und die war jetzt konkret bei Moritz. Deswegen habe ich dann auch den Moritz angerufen, weil ich wissen wollte, was er da gemacht hat. Ja. Und das ist deshalb interessant, weil die Patientin selber Coach ist. Also die eigentlich eher so Richtung Firmencoaching, also Leute sowieso schon ihre richtige Energie bringen, indem sie auch Traumablockaden bei Führungskräften gelöscht hat, damit die nicht immer in ihrem eigenen inneren Kind irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Das heißt, alles, was der Moritz mit ihr gemacht hat, war ihr ganz sicher bekannt, aber sie kam nicht aus ihrem Muster. Mhm. Und das war dann, und die waren natürlich auch wahnsinnig engagiert dabei, also muss sagen, dass da, also ich meine, bei mir ist es sicherlich auch so, die Menschen müssen mithelfen, aber bei euch wahrscheinlich noch mehr, und zwar wirklich körperlich mithelfen. Und das ist ja manchmal gar nicht so richtig lustig, was ihr mit den Leuten macht. Also weder hands-on, noch was die dann auch zu Hause weiter tun sollten. Aber es ist halt einfach manchmal schmerzhaft, aus seinem Muster rauszukommen. Und das hatte die halt ultra krass innerhalb von diesen 2 Monaten, aber sowas von super exakt umgesetzt. Das ist wirklich lustig, weil das ist die geht mir bis hier, ja. Ja. Und normalerweise kamen sie immer rein und gesagt, schütteln Sie nicht so fest. Ja, so. Also, weil sie ja mit ihrem Knie nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden wollte. Ja. Und dann kam sie rein und es war wirklich lustig, weil schon beim Reinkommen hat sie meine Hand gegriffen und mich quasi zu sich hingezogen. Und dann habe ich schon gedacht, wow. Und aber beim Rausgehen war ich ja darauf vorbereitet, dass sie das wieder versuchen würde. Und sie hat es aber trotzdem wieder geschafft. Es war sehr beeindruckend, muss ich sagen. So, und das hat aber dann dazu geführt, also das war wirklich magisch, sage ich mal. Das hat dazu geführt, dass ich mir dann, also dann das Telefonat mit deinem Bruder hatte und der mir dann das Konzept erklärt hat. Und weshalb ich mich dann eben auch in den Kurs eingeschrieben habe.
Toll.
Ja, das war eine spektakuläre Geschichte.
Habe ich auch so noch nie gehört.
Mhm. Toll.
Mhm. Jetzt natürlich interessiert mich, hast du schon die Möglichkeit gehabt, das anzuwenden? Hattest du selber schon Erfolge?
Also ich bin ja dann nur bis zu eurem ersten Modul gekommen. Also sprich, ich hatte, das erste Modul ist ja abgeschlossen, wenn du dann die Videos von dir selber hochgeladen hast. Und dann hatte ich noch einmal einen Kontakt mit dem Moritz, wo ich mit ihm, also er hat mir dann erklärt, okay, da und da, und ich sollte jetzt diese Übung machen, also wie das vorgesehen ist, dass auch wenn der Patient die Übung zu Hause macht, dass man, selbst wenn man das jetzt nicht live machen kann, dass er die, da waren es noch 7 Archetypen, ich glaube jetzt sind es
8. Nee, waren immer 8 tatsächlich.
Okay, ja. Gut, also dann habe ich das wahrscheinlich mit. Also auf jeden Fall habe ich diese Dinge hochgeladen, hatte dann den Call mit Moritz. Moritz hat mir gesagt, okay, ich sollte das tun. Und dann habe ich das getan und dann wäre die nächste Variante gewesen, ich hätte das mit einem Patienten machen müssen und dann eben die Videos hochladen und dann passierten so viele Dinge auf einmal, dass ich schlicht und einfach nicht mehr dazu gekommen bin.
Okay, schade. Okay, gut. Würde mich interessieren, vielleicht passiert es ja nach dem Podcast, wie du das in dein System integrierst, ne?
Also was ich sofort übernommen habe, weil ich super, super hilfreich finde, ist natürlich die ganze Geschichte mit dem Flossing und die Menschen bewegen lassen mit in Blutlehre. Ja. Das finde ich ein super Konzept, weil das natürlich immer sofort Erfolge hat. Das ist also wirklich, das ist ja, ich meine, ich hatte das zwar ein paar Jahre vorher schon mal gemacht, halt Flossing, ja, so, aber natürlich nicht Flossing unter Ausführung von irgendwelchen Übungen. Ja. So, und ich habe die Leute tatsächlich eine Weile lang eben auf diese Archetypen untersucht. Ich muss dann sagen, dass ich bei fast allen Leuten gefunden habe, dass die alle ihre Sprunggelenke nicht bewegen können. Das heißt also, keiner kommt auf den Boden. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und weil da das Flossing zumindest am einfachsten ist, weil du gut hinkommst und du hast zwei Hände zur Verfügung, habe ich das auch vielen Leuten mitgegeben. Ich kann dann aber nicht behaupten, dass ich überprüft habe, ob die da vorangeht. Also ich kann einfach nicht von mir behaupten, dass ich euer Konzept so intensiv umgesetzt habe, dass ich mir ein echtes Urteil darüber erlauben könnte, außer wenn ihr es selbst gemacht habt.
Okay, ich verstehe.
Genau.
Dann lohnt es sich jetzt auch gar nicht, nach Kritik zu fragen, ne?
Also Kritik am Konzept habe ich sowieso nicht, weil ich ja sehe, sonst hätte ich mich da nicht eingeschrieben, dass ihr das Ganze ganzheitlich betrachtet. Und ich finde, dass schon in dem Augenblick, wo man das macht, kann man schon nicht mehr falsch machen. Ja? Das Einzige, was mir aufgefallen war, ist, ich hatte ja dann einige Patienten geschickt, hauptsächlich unter der Idee, und da hatte mich ein Video getriggert, wo, glaube ich, du irgendeine Patientin oder eine Probandin, ich glaube, irgendeine Mitarbeiterin von euch behandelst. Oder vielleicht war es auch eines von den Trainingsvideos in dem ersten Modul, ja. Wo du schreibst, und das passt halt so super zu dem Konzept, wie ich es mache, dass der Psoas der Traumamuskel wäre. So, also du hast es komplizierter formuliert, also ich meine exakter formuliert, so will ich sagen. Und das ist deshalb so cool, weil der Psoas ist in der Kinesiologie-Variante, die ich betreibe, gehört der Psoas aus der Betrachtung vom Meridiansystem zum Nierenfunktionskreislauf. So, und der Nierenfunktionskreislauf, also alle Funktionskreisläufe in der TCM, haben ja irgendeine Emotion zugeordnet. Ja, also Leber und damit das Gewebe, Muskel, hat die Emotion Ärger. Ja. So, oder Wut, unterdrückte Wut. Während jetzt zum Beispiel eben die Niere und damit der Psoas hat die Emotion zugeordnet Angst. So, und deswegen hat das natürlich so cool gepasst, dass du sagst, okay, da geht es jetzt wirklich um ganz tief versteckte Ursprungstraumata, die irgendwas mit einer Angst zu tun haben. Also irgendwie, ich kann mich nicht genau erinnern, ob ich es gesagt habe, aber ich dachte, ja, logisch, völlig richtig.
Ja, das ist meine Wortwahl, ja.
Genau. Und das hat mich sofort total überzeugt. So, und jetzt Kritik. Also Kritik ist es nicht, sondern ihr macht das halt genauso wie ich auch. Ihr holt halt die Patienten da ab, wo sie sind und ihr schaut halt, wie weit ihr mit den Patienten in einer Session kommt. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich Patienten, ich sag mal blöd, auch so schlaglichtartig zu euch schicken kann, wo ich dann sage, okay, du machst jetzt bitte einen Termin mit Moritz und der Moritz soll bitte diesen Funktionsbereich vom Trauma befreien, okay?
Ah, ja.
So, also die Idee war die, wenn der jetzt Lendenwirbelsäulenprobleme hat und ich räume, keine Ahnung, Schilddrüse und Darm und sonst was auf und schaue, was ihn sonst so vom autonomen Nervensystem stresst, dass das Trauma, an das ich nur drankomme, wenn ich es wirklich über Änderung eines Bewegungsmusters verändere, und zwar schmerzhaft. Ja. Das heißt, ihr macht das ja wirklich so, entweder den Ball auf den Bauch oder der Patient legt sich hin und muss dann diesen Muskel bewegen. Ja.
Den Menschen keine Angst
lassen. Nein, es ist super effektiv, das wollte ich ja eigentlich damit sagen. Ja. Also die Idee ist ja nur, wenn du Trauma hast und Trauma steckt im Gewebe und das ist einfach so. Ich meine, das ist ja auch euer Konzept, das ist das Konzept von der Kinesiologie. Egal, wo das Trauma herkommt, das kann ein physisches Trauma sein, also ein Verkehrsunfall, das kann eine Operation sein, das kann aber auch einfach nur was Erlebtes sein, also nicht eine Verletzung sozusagen, sondern es kann auch nur ein emotionales Trauma sein. Und ein emotionales Trauma kann sich in jedem beliebigen Körperteil niederschlagen. Und in dem Augenblick führt es ja dann zum Schluss zu einer Verhärtung. Die Verhärtung führt auf jeden Fall zu irgendeiner Form von Bewegungsstörung und im schlimmsten Fall oder im besten Fall zu einer Bewegungsstörung, die dann auch tatsächlich an der Stelle auftritt, wo das Trauma steckt. Ja? Ja. So, im blödesten Fall kannst du aber deine Lendenwirbelsäule nicht bewegen, weil du eine Fuß-OP hattest. Ja. Und das ist ja genauso wahrscheinlich. Ja? Deswegen ist es so ein cooles Konzept, sich einmal den Gesamtüberblick zu verschaffen, wo ist denn eigentlich die Bewegung gestört? Und dann eben über die Therapie in Bewegung auch zu schauen, okay, ja, kannst den zwar bewegen, aber jetzt beweg den mal, wenn ich den Finger hier habe. Und dann sagen geht es nicht mehr, ja, weil es halt ohne den Co-Stressor, der das Trauma repräsentiert, ganz okay kompensiert ist, aber halt darüber hinaus nichts zulässt. Ja. So, und also Kritik ist es nicht, sondern es ist einfach nur, ihr habt ein ganzheitliches, umfassendes Konzept und wenn ihr die Gelegenheit habt, den Patienten als Ganzes zu sehen und zu therapieren, dann fangt ihr ganz genauso wie ich nicht irgendwie an der einen Stelle an, weil da tut's weh, da drücke ich drauf, sondern ihr schaut euch halt von oben bis unten an und fangt halt dann da an, wo es an dem Tag geht. So, und das, also wie gesagt, Kritik ist es nicht. Ich hätte mir halt gewünscht, dass dadurch, dass ich ein fertiges Konzept habe und ihr habt ein fertiges Konzept, dass wir eine einfachere Schnittstelle generieren können, mit der wir dann, sage ich mal, nicht beide Konzepte dem Patienten komplett überstülpen müssen, sondern dass es so Schnittstellen gibt.
Ja, klar. Ja, verstehe ich. Ich bin der, also ich mag die Denke oder den Denkansatz, dass man Probleme immer aus der Vogelperspektive löst. Und in Deutschland hat man uns so oft dazu erzogen, Probleme im Detail zu lösen. Also versucht man zumindest. Genau. Ne? Aber ich durfte die Erfahrung machen, man optimiert im Detail und Probleme löst man im Makrokosmus.
Ja. Ja. Deswegen war meine Vorstellung einfach sehr einfach, sozusagen euch einfach als Auftragsdienstleister zu missbrauchen und sagen, hier, mach mal eben sowas locker.
Ja, ich verstehe schon. Okay, gut. Dann, ich hätte noch ein paar Abschlussfragen für dich, weil du jetzt doch schon einiges an Erfahrungen gesammelt hast im Laufe deines Lebens. Wir haben ja eines der anerkanntesten Gesundheitssysteme international. Wir kriegen Patienten aus den Emiraten, aus Russland etc. Und es sind auch Unmengen an Forschungsgeldern aktiv. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir auf die deutschen Straßen schauen, sind die Menschen ja krank. Also ich finde nicht, dass das, was wir nach außen repräsentieren, im Land passiert. Was ist denn deine Idee oder deine Meinung, warum das so ist, woran das liegt?
Also ich meine, in Bezug auf die Deutschen, glaube ich, hat das einfach mehrere Implikationen. Eine davon ist, dass der deutschen Seele ja eingeimpft wurde, ist, dass man auf gar keinen Fall nach außen laut gibt, wenn man ein Problem hat. So. Das heißt, die Leute suchen ja gar keine Lösung für ihre Probleme, bis es fast so richtig übergelaufen ist. So, und dann haben wir eben auch eine sehr mechanische Denkweise, weil in der deutschen Energie, so, also dass die Gesamtheit ist keine Energetik drin. Also da ist kein nicht viel spirituelles Wesen. Wir würden also immer auch nach einer mechanischen Lösung suchen, wenn wir ein Problem haben. Ja. Ja, und zwar möglichst eine Lösung, die wir verstehen, wobei das gar nicht für jeden Menschen korrekt ist, aber auf jeden Fall eine Lösung, die hier Problem, hier Lösung. Ja? Ja. Das muss matchen. Ja. So, und deswegen ist es für viele, wenn wir das Beispiel von vorher nochmal bemühen dürfen, wenn die Kopfschmerzen haben und ich kriege einen Blutdrucksenker, der Kopfschmerz ist weg, ist das für die Lösung? Ja. Eigentlich ist die Frage ja, warum war der Blutdruck erhöht? Ja. Ja? So. Und die Frage stellt aber keiner mehr, weil es so klar ist, dass ich mich erstens mal nicht beschweren darf, weil ich habe eine Lösung, ich habe keinen Kopfschmerz mehr. Und man darf sich halt einfach nicht beschweren. Und zweitens mal kommt ja durch unsere eben so gar nicht spirituelle, ganzheitliche Wahrnehmung von uns selbst, ja, kommt ja gar keiner auf den Gedanken, die Frage dahinter zu stellen, warum ist denn der Blutdruck einfach erhöht, ist natürlich auch damit zusammenhängt, dass wenn du Glück hast, gehst du in die Praxis von einem Internisten und sagst, ja, vielleicht schauen Sie mal auf die Ernährung. Ja, vielleicht hat das ja was zu tun mit Ihrem Blutdruck oder so. Oder haben Sie Stress in der Arbeit? So, ja. Also dann gibt es vielleicht eine so eine Frage, aber natürlich keine Lösung. Ja, also, es gibt so eine Frage, dann wird es mit rausgeschickt, habe ich Stress in der Arbeit? Ja, schon. Ja, dann ist das die Lösung. Ja, also, vielleicht bräuchte ich weniger Stress. Ich warte auf die Rente. So, ja, das ist dann die Lösung und die liegt irgendwo in 10, 15 Jahren, bis dahin schlucke ich halt aber Blutdrucksenker. Und so funktioniert das. Und das ist in Verbindung mit mit einem, ich sag mal, sehr globalen Nährstoffproblem, das wir haben. Und weshalb ich, wo ich glaube, dass das der Grund ist, warum seit so vielen Jahren keine Nahrungsmittelinhaltsstoffuntersuchung mehr gemacht wurde. Ja, ich glaube, die letzte Untersuchung ist von 64 oder irgendwie sowas, wo festgestellt wurde, ich meine, es kann sein, dass es ein paar Jahre später war, vielleicht lüge ich mit 64, aber auf jeden Fall ist es wirklich viele Jahre her, dass mal festgestellt wurde, wie viel Vitamin D, Vitamin B, Vitamin C, wie viel Zink und Magnesium und sowas ist denn eigentlich in einem Apfel drin oder in einem Gerstenkorn oder so. Das heißt, es ist wirklich lange her, dass wir herausfinden wollten, wie viel Nährstoffe man eigentlich in Form von Nahrungsmitteln aufnehmen müsste, um einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt zu haben. Und deswegen gilt weiterhin die Mehr in Deutschland, dass die standardmäßige westeuropäische Ernährung schlicht und einfach alle Nährstoffe enthält, die der menschliche Organismus braucht. Und das halte ich für totalen Unfug, weil ich mich ja sehr viel damit beschäftige, Nährstoffe zu messen. Und ich weiß einfach, dass das in den meisten Leuten nicht drin ist, was unsere deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin postuliert, was im Essen hätte drin sein sollen. Und weil aber die Menschen nicht mehr zuordnen können, welcher Mangel, welche Störung erzeugt, weil sie ja auch selber kein ganzheitliches Verhältnis oder kein ganzheitliches Bild von sich haben, ist es halt schwierig, das überhaupt bei den Menschen zu verankern, weil nur wenn der Patient selber ein Problem sieht, wird er seinen Arzt dazu bringen, nach der Lösung zu suchen. Die Patienten sehen aber ihr Problem gar nicht, sodass natürlich der Arzt glaubt, er hat mit dem Blutdrucksenker geholfen.
Ich verstehe.
Ja. Und also Nährstoffe, Ernährung, unser globales Mindset mit einem, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, ich meine, das ist schon natürlich auch eure Denke, aber dass in der deutschen Seele einfach sehr viel Trauma verankert ist. Ja. Da gibt es viele Blockaden, warum man zum Teil ja auch glaubt, dass wenn ich irgendwie leide, das gehört so. Ja, die deutsche Seele ist dem Leid zugewandt, weil dann kann ich mich auch durchbeißen und ich schaffe das auch und ich schaffe das auch alleine und so. Ja. Und all diese Dinge führen natürlich dazu, dass die Menschen eigentlich gar keine Lösung suchen. Und solange du keine Lösung suchst, bringst du natürlich auch keinen Arzt dazu, mit dir eine zu suchen. Was ja ein bisschen der Grund ist, ich meine, ich habe ja auch so ein paar Videos gemacht über verschiedene Dinge, die mir halt wichtig waren, weil ich halt mir entdeckt habe, dass wenn ich einen Patienten in der Praxis habe und ich habe diese Laborkontrollen gemacht und ich habe das kinesiologisch gefunden und habe mit dem Patienten lang genug geredet, dass ich eine Vorstellung von habe, was fehlt ihm eigentlich und dann muss ich ihm erklären, was ihm fehlt, damit er selber mit dran arbeiten kann, es zu lösen. Das ist ja auch euer zentraler Punkt, ja, dass ihr, selbst wenn man es jetzt erstmal mechanisch aufbaut, sagt, deine Störung sitzt an dieser Stelle und du musst sie an der Stelle erstmal, du musst wieder einen Flow reinkriegen, damit sich Dinge wieder lösen, bewegen können, damit du dein Muster verändern kannst. So. Als ich mich dann also beobachte, dass ich den Leuten immer wieder das Gleiche erzählt habe, so ein bisschen wie du, habe ich ja dann verschiedene Videos gemacht zu verschiedenen Themen, wie Nahrungsmittel, wie Nährstoffe, wie B-Vitamine, wie Herpesviren, wie Zahnentzündungen und so ein Zeug, um den Leuten zu erklären, was sie eigentlich haben, ohne sie nochmal eine Stunde in meiner Praxis belabern zu müssen, weil das sowieso meistens ein bisschen viel ist für die Patienten, wenn sie bei mir rausgehen.
Ja.
So, das heißt, ich sage, dein Problem ist das und das und das. Und dann gehen die Menschen raus und können sich das zu Hause nochmal angucken, wenn sie dann den Kopf wieder frei haben von meiner Behandlung. Und das hat dann ja, weil das waren wirklich nur Videos, die hatte ich gemacht für meine Patienten.
Toll. Ja.
So. Und die haben aber dann natürlich, weil es halt einfach auf YouTube einfach so zur Verfügung steht, andere Leute auch angeschaut. Und deswegen kommen natürlich inzwischen relativ viele Leute, die von mir wollen, dass ich sie auf das, was ich in so einem Video da erzähle, hin behandle. So, und das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich, und ich hoffe, dass das parallel passiert, aber ich kann das natürlich nicht kontrollieren, ich wollte, dass wenn jetzt jemand in Solingen, habe ich heute mit irgendjemandem darüber geredet, dass Solingen so eine kreisliche Stadt wäre. Entschuldigung, also wenn jemand nach Solingen kommt, das ist nicht böse gemeint, okay? Also nichts gegen Solingen. Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, dass wenn jemand irgendwo nicht hier wohnt und der hat ein Problem, wo er sich wiederfindet in einem von diesen Videos, dass der nicht zu mir kommt, um mich zu bitten, dieses Problem zu lösen, sondern er soll ganz konkret mit der Idee der Lösung zu seinem Arzt gehen und dem sagen, ich glaube, ich habe das. Können Sie das für mich rausfinden? Ja? Weil in dem Augenblick passiert das, was sie ja auch versucht, in dem Augenblick spreadet sich das. Ja? Und dann wird Gesundheit nicht mehr so ein exklusives Gut für die Leute, die gerade genug Geld haben, um mich oder euch zu bezahlen, sondern dann wird das halt einfach viel weiter verfügbar. Ja? Und wenn Menschen dann in die Lage versetzt werden, einfach auch in kurzer Zeit die richtigen Fragen zu stellen, wird damit, glaube ich, viel mehr Leuten einfach deutlich besser geholfen werden können, selbst wenn die nicht eine Stunde bei euch oder bei mir verbringen können. Und das wäre so meine Vision. Also die deutsche Gesundheit zu verbessern, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja eigentlich nur um Bewusstsein zu schaffen, weil es geht ja gar nicht um Deutschland. Amerika ist genauso grauenvoll. Schau dir Spanien an oder sowas. Die Menschen haben wahnsinnig viele degenerative Probleme. Die haben Leid, die haben Bewegungsstörungen, die haben aber vor allem wahnsinnig viele psychische Störungen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Epidemie unserer Generation, sind die seelischen Störungen. Und die meisten Menschen halten das halt für normal, weil die Welt ist halt stressig und dann, ja.
Aber ich finde das wundervoll. Also ich finde das wundervoll, weil also dein Ansatz ist es ja quasi, wenn ich es mal, ich bin auch zu einem guten Teil Unternehmer, wenn ich es mal in die Richtung bringen darf, den B2C-Markt, also den User, ja, genau, so aufzuklären, dass er an den, ja, Anbieter tritt und sagt, genau, hey, mach mal.
Genau das will ich.
Und wenn wir das jetzt mit der Traumatologie koppeln, dann müsste quasi ein großer Teil in Deutschland, ein großer Teil aller Patienten zu ihrem Arzt, zu ihrem Anbieter gehen und sagen, hör mal, ich glaube nicht, dass unser Kriegstrauma von 1945 aufgeräumt wurde. Wer hätte es machen sollen? Die Trümmerfrauen, die die Häuser aufgebaut haben, oder die Männer, die die Wirtschaft angekurbelt haben? Ja. Mach mal was. Ich glaube, daher kommt meine Krankheit.
Ja.
Das finde ich wundervoll.
Also ich meine, das ist genial sozusagen, kannst du natürlich nur einem Psychotherapeuten oder einem Psychologen sagen, weil das Blöde ist, dass wir als Ärzte, und das kann ich als ganz persönlich ganz klar sagen, kriegst du kein Werkzeug mit. Also nimm mal an, du hast jetzt wirklich jemanden, der hat einen Diabetes und neu diagnostiziert bekommen und das technische Problem ist einfach, dass er in der Anreihe zurückgeht, keine Ahnung, der Vater hat 10.000 Leute erschossen. So, und das gibt's. Ja, das kann Traumata, die sich über Generationen bilden und immer größer werden, letztlich in eine organische Erkrankung verwandelt werden. Ja? Ja. Genauso wie du selber, du kannst operiert werden, hast dein persönliches Trauma, das wird zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, die zum Diabetes wird, so kannst du auch einfach ein fortgeleitetes Trauma haben. Das ist zwar ein bisschen, das klingt ein bisschen esoterisch, aber das ist meine faktische Realität in der täglichen Praxis. So, und jetzt gehst du zu deinem Diabetologen und sagst, jetzt räumst du mal mein Kriegstrauma von 45 auf. Und dann sagt er, nee. Ja. Und ich meine, da ist er natürlich hilflos, weil er kein Werkzeug hat. Da wüsste er auch gar nicht, wie man sowas macht. Ja, das Beste, was dir noch passieren könnte, ist, der weist dich ein. Aber dann stehst du vor einem Psychologen oder Psychotherapeuten oder irgendeinem Sozialarbeiter und der weiß auch nicht, wie man das macht. Ja. Und deswegen sind so Techniken wie eure natürlich wahnsinnig wichtig und so effektiv, weil das Trauma bleibt ja trotzdem, gerade wenn wir bei diesem Diabetiker bleiben, im Organ gespeichert. Und wenn du eine Möglichkeit hast, das Organ zu entlasten, und wenn es nur von den, also nur, das ist jetzt gar nicht so gemeint, aber und wenn es nur die Blutversorgung ist, dadurch, dass du die Faszien und das Bindegewebe entstaust und sich plötzlich das Organ zum Beispiel wieder regenerieren kann, und ja auch ich habe sowas gesehen, hast du natürlich jemanden, der, wenn er jetzt, ich sag mal, Typ-2-Diabetes hat, wo er halt einfach langsam so in diese diabetische Stoffwechsellage gerät, jemanden, den du davor bewahren kannst. Ja, ja. Ja, nicht nur rauszögern, sondern das passiert dann einfach nicht mehr. Und das ist natürlich ein wahnsinnig mächtiges Tool. Und klar, ich glaube, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, jetzt in diesem Fall so mit sowas mit der Seele umzugehen. Und es gibt verschiedene legale Techniken und verschiedene unterschiedlich effektive Techniken. Aber natürlich ist die einfachste, gerade bei einem Patienten, der selber nicht den Eindruck hat, dass er an einem Trauma in der Ahnenreihe erkrankt ist, ihn körperlich abzuholen. So, und du musst ja gar nicht wissen, wo das Trauma hergekommen ist, um es trotzdem am Psoas zu lösen und dadurch die Bauchspeicheldrüse besser zu durchbluten.
Ja, ja,
ja. Gebe ich dir recht. Ja. Genau, aber dafür haben wir also einfach die Ärzte, die bei uns ausgebildet werden, obwohl das System wirklich gut ist für alles, was man mit einem Messer lösen kann und was man wirklich mit einem Medikament lösen kann, null Handwerkszeug. Und das ist das, was, glaube ich, fehlt. Also, dass man ein Diagnostiksystem kriegt, so wie euer zum Beispiel. Wenn der Basischeck in jeder Hausarztpraxis wäre, ich gucke einfach mal, ob das sich bewegen kann. Ja? Und wenn das nicht geht, bevor ich den Blutdrucksenker aufschreibe, schaust du erstmal bei euch vorbei und schaust, dass du dich einfach wieder bewegen kannst, weil in dem Augenblick wird sich wahrscheinlich 90% der Luft auflösen, was ich sonst mit dem Medikament behandelt hätte.
Korrekt, ja, absolut.
Das wäre doch schön.
Das wäre so,
eine Vision.
Genau, das wäre mein großer Traum, genau. Ne? Dass man in den, also dass die, als Beispiel die Hausärzte oder die Orthopäden kurz einen Archetypen-Check machen, weil du weißt, das dauert nicht lange. Und dann haben sie zumindest mal einen oberflächlichen Eindruck, bevor ich operiere, bevor ich XY verschreibe, schau mir mal, dass der Patient diese und jene Bewegungsqualität wieder hat. Was ja bedeutet, man löst auf biochemischer, emotionaler oder biomechanischer Ebene die Ursache.
Ein bisschen das Problem ist wahrscheinlich auch die, ich weiß jetzt gar nicht, ob das deutsche Mentalität ist oder ob das weltweit so ist. Das Problem ist, dass zumindest unsere deutsche Medizin im Augenblick noch sehr stark von Männern dominiert ist. Also der Arzt statt die Ärztin. Ja? Ja. Und Männer wollen Lösungen anbieten. Ja, zu einer Frau, auch wenn eine Frau eine Ärztin ist, kannst du hingehen und ihr ein Problem schildern und sie hat erstmal einfach Mitgefühl. Und viele Leute brauchen erstmal einfach nur Mitgefühl sozusagen. Das ist ja auch, ist mir neulich bei meiner Frau aufgefallen, die hat mit einer Freundin telefoniert und ich dachte, wo sind jetzt die Lösungen in dem Gespräch? Aber die wollte gar keine, ja. Sondern sie wollte einfach nur gehört werden und das teilen. Und das ist so super wichtig. So, wenn du jetzt aber zu einem männlichen Arzt kommst, ja, also jemanden, der lösungsorientiert zu denken gelernt hat, dann will der nicht Archetypen checken und ihn anschließend woanders hinschicken, sondern er will selber die Lösung anbieten.
Ich verstehe.
Ja? Das heißt, entweder man würde den dann so ausbilden, dass er selber die Lösung durchführen könnte, oder man müsste den Mindswitch so herstellen, dass man ihn vielleicht ja sogar befreit von dieser Last, den Patienten von seinem Problem befreien zu müssen, weil es gibt Leute, die können es lösen, aber er muss es gar nicht selber machen. Und das ist natürlich ein Riesenswitch in wie nehme ich mich selbst wahr. Und du kriegst in Deutschland halt mit als Arzt, bestimmt auch als Ärztin, Halbgott in Weiß und du musst das alles selber lösen und so. Und wenn das dann noch auf die deutsche Seele, die mit du musst es und du musst es alleine und so zusammen addierst, dann hast du natürlich jemanden, der nicht hinterher hingeht und sagt, ja, ich kann die Lösung geben, geh zu dir, sondern ich will es lösen. Ja? Und wenn ich es selber nicht lösen kann, dann will ich auch nicht, dass es jemand anders löst. So.
Das ist auch so ein massives Persönlichkeitsproblem.
Ich glaube schon.
Das ist interessant, weil wir hatten gestern oder vorgestern die Dr. Med, Dippel Med, Antje Cabot, also Riesentitel, ne? Und die hat was Ähnliches in den Kliniken berichtet, dass da dieser massive Druck herrscht, systemisch zu arbeiten, damit du quasi zu denen gehörst. Mhm. Und wenn du antisystemisch arbeitest, also weil du das Richtige tun möchtest, dann geht es dir wie ihr, obwohl sie all diese Titel hat, die war immer eine Außenseiterin. Also es ist auch hier wieder dieser persönliche Aspekt, der quasi im Weg umgeht, zu heilen. Ne?
Ja. Ich meine, muss ich sagen, also aus meiner persönlichen Vergangenheit, als ich noch einfach downright Unfallchirurg war, hatte ich einen von mir sehr geschätzten Kollegen, auch heute noch, der ist Kinderarzt geworden. Und der hatte damals den Patienten nach OPs Vitamin D und Arnika aufgeschrieben.
Oh, okay.
Und ich habe ihn ausgelacht. Okay. Es ist so schrecklich, das im Nachhinein zu sagen, weil er natürlich total recht hatte. Aber ich hatte halt keine Ahnung. Ja? Und der war aber cool genug zu sagen, nee, das ist seine Erfahrung und ich mache das so. Ja? Hat sich dann auch wirklich die Zeit genommen, schon zu dem Zeitpunkt in diesem unfallchirurgischen Uniklinik-Alltag den Patienten das in einer kurzen, komprimierten Form nahezubringen, dass das wichtig ist. Und die haben das dann auch gemacht. Ja?
Schön.
Und es ist schon erstaunlich, weil wenn man den Menschen so ein bisschen erklärt, wie es funktioniert und warum es funktioniert, sind die ja alle sofort bereit, auch selber was für sich zu tun. Nur wenn du das gar nicht weißt, wie es geht, kannst du das natürlich auch nicht erklären. Und ich war sehr erstaunt, weil ich ja dann eine Weile noch in einer orthopädischen Praxis gearbeitet habe, wo wir auch operiert haben. Und als ich dann in meine neue Praxis gewechselt bin, was relativ akut passiert ist, dachte ich natürlich einfach, okay, neues Spiel, neues Glück, weil ich bin jetzt ja ganzheitlicher Mediziner. Und da mal gucken, wer überhaupt kommt oder ob überhaupt jemand kommt. So. Dann machte ich diese Praxis auf und wurde mehr oder weniger überrannt von den Patienten, die ich in einer anderen Praxis hatte. Ja, ohne dass ich irgendwo mitgeteilt hätte, dass ich überhaupt gehe und wo ich jetzt bin. Und das Lustige war dann daran, dass die Leute, die ich weiß nicht, 2 Wochen vorher noch operiert hatten, gesagt haben, okay, jetzt bist du operiert, nimmst du mal 2 Wochen Ibu. Die haben mir dann 4 Wochen später in der neuen Praxis erzählt, ich schluck doch kein Ibu. Ja? Also Arnika, okay, ja, aber doch kein Ibuprofen. Also es war lustig, weil viele Leute, wenn man sie lässt und ihnen lang genug zuhört, sich sowieso schon eine ganz eigene, andere Meinung gebildet haben zu, was bedeutet Gesundheit.
Ja. Toll.
Ja.
Ganz tolle Erfahrungen, die du teilst.
Ja.
Hast du denn, unser YouTube-Channel ist noch nicht so groß, aber der eine oder andere wird es sehen, hast du denn noch so einen universellen Ratschlag an Patienten, die dir zugehört haben? Weil ich würde sagen, du bist jetzt so ein Arzt, zu dem würde ich gehen. Und hast ja gesagt, wir sind die Rebellen, ich bin der Rebell, ne? Ich gehe ganz selten zu einem Arzt oder besuche mal ein Krankenhaus. Ja. Hast du einen Ratschlag, so von einem guten Arzt, einen Ratschlag für die Menschen da draußen, die gerade zuhören?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Patienten natürlich mit ganz vielen verschiedenen Themen kommen. Aber ich würde sagen, dass sich bei egal welchen Rat man genannt bekommt, von egal welchem Arzt, auch von mir, macht es immer Sinn, sich zumindest zu den Themen selber schlau zu machen. Und das ist wo ich nicht immer erfolgreich bin, wo ich aber wahnsinnig viel Wert drauf lege, weil wenn ich jemandem sage, du musst oder du solltest das und das tun, dann erkläre ich das immer sehr detailliert, was zumindest meine Frau sagt, die Leute immer sehr überfordert. Ja? Mhm. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass hinterher dann noch einiges hängen geblieben ist. Auch wenn ich ein halbes Jahr oder ein Jahr später nochmal frage, haben Sie verstanden, wie das zusammenhängt und so. Und mein Rat ist, das Ding hier ist das in meinem Lieblingslied von Baz Luhrmann, das ist der Sunscreen-Song, heißt es, dass man auf seinen Körper am allerbesten aufpassen muss, weil es ist the greatest instrument you will ever own. Also das tollste Instrument, das man je besitzen wird. So, und es ist einfach merkwürdig, dass Menschen alles über ihr Auto wissen oder auch vielleicht 3 Wochen damit verbringen, den neuen Kühlschrank zu googeln und rauszufinden, genau wie der ans WLAN angeschlossen ist und ob der jetzt wirklich eine neue Gurke bestellen kann, aber nicht wissen, wie der Körper funktioniert und zumindest in der Basis. Man muss es ja nicht im Detail wissen, aber man muss mitreden können. Wenn man zum Arzt geht, muss man zumindest ein bisschen mitreden können, sonst ist man so ausgeliefert.
Ich verstehe dich. Ja. Das Gurkenbeispiel war. Das Gurkenbeispiel fand ich super. Toll. Da würde ich sagen, ich beende mal den Podcast. Ich fand ihn ganz wundervoll. Wenn du der gleichen Meinung bist, wenn du der Meinung bist, das ist ein Arzt, den kann man besuchen, dann würde ich dich bitten, schau mal in die Shownotes, da verlinken wir den Lars komplett. Die Klinik ist ja München, oder?
Die Praxis ist 10 Minuten von hier weg, ja.
Also 10 Minuten von uns, da kannst du einmal bei uns vorbeischauen, einmal beim Lars vorbeischauen. Und dann würde ich dich bitten, wenn du krank bist, werd schnell gesund, ansonsten bleib gesund, schau beim nächsten Podcast wieder vorbei. Bis dahin, wir sehen uns, eine gute Zeit.